Wissen, Orientierung, Verantwortung. Wo gehen wir hin? Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ethik Digital, der Podcast mit Christine Ulrich und Rieke Harmsen.
Heute sprechen wir mit Professorin Petra Grimm, die das Institut für digitale Ethik an der Hochschule der Medien in Stuttgart leitet. Herzlich willkommen.
Ja, ich grüße Sie ganz herzlich.
Petra Grimm, Sie sind seit 1998 Professorin für Medienforschung und Kommunikationswissenschaft und Autorin zahlreicher Publikationen zu den Themen digitale Ethik. Sie haben den Begriff so ein bisschen geprägt. Ich habe nachgeschaut, 1998 wurde die Suchmaschine Google gestartet. Keine 3 Jahre später war Google die meistgenutzte Suchmaschine. Seither sammelt das Netzwerk fleißig Daten. Wie gehen Sie ganz persönlich damit um? Wie bewegen Sie sich durch diese vernetzte Welt, gerade wenn Sie sich mit diesem Thema beschäftigen?
Mir ist ja sozusagen die Perspektive der Ethik und damit eben auch die Frage, was ich für eine Haltung selbst für mich quasi definiere, ganz wichtig. Und in dem Zusammenhang versuche ich, soweit als möglich, meine Privatheit zu schützen und auf dem Markt der Möglichkeiten eben auch zu schauen, was bieten mir die unterschiedlichen Dienste an, inwieweit versuchen diese Dienste, meine Daten zu sammeln, auszuwerten, daraus Profiling, Social Scoring zu machen, oder inwieweit kann ich auf Dienste zurückgreifen, die mir weitgehend so etwas wie Privatheit zusichern. Das heißt, ganz konkret, ich nutze nicht Google, sondern ich nutze Startpage, habe damit kein Problem. Bei mir ist tatsächlich der Effekt, wenn ich dann doch mal Google sozusagen experimentell nutze, dass ich auch nicht mehr oder bessere Ergebnisse habe, als wenn ich Startpage nutze. Alle meine Freundinnen und Freunde nutzen das eigentlich auch, deshalb habe ich gar kein Problem, dass ich hier eventuell, sagen wir mal, ausgeschlossen mich fühlen würde.
Was fasziniert Sie denn an der digitalen Ethik, also wirklich an dieser Haltungsfrage? Und widersprechen sich nicht die Digitalisierung und die Ethik insofern, als das, also vom Tempo her, dass die Digitalisierung sehr schnell ist und die Ethik doch eine gründliche Reflexion über die Dinge ist?
Man könnte ja sagen, das ist wie der Hase und die Schildkröte. Der Hase ist ganz schnell, aber die Schildkröte ist trotzdem schon immer da. Die Schildkröte steht ja auch so ein bisschen für Klugheit und Weisheit. Ich sehe auch nicht, dass die Probleme, die sich seit der Digitalisierung oder dem digitalen Wandel eingestellt haben, an und für sich so stark verändern. Sie haben sich verändert zu der Vorzeit, sagen wir mal, zu der eher analog geprägten Zeit, weil wir jetzt in der Ethik, in der digitalen Ethik eben Fragestellungen haben, die wir vorher nicht hatten, beziehungsweise Aspekte, ich sage jetzt mal Kausalität, Folgenabschätzung, ist sehr viel schwieriger geworden, wenn Sie von Big Data oder wenn Sie eben die vielen Möglichkeiten von neuen Technologien in ihrer Wirkung mit einschätzen. Das heißt, die digitale Ethik musste sich da auf jeden Fall auch weiterentwickeln und beschäftigt sich heute mit Werten unter anderem, die vielleicht früher in der klassischen Ethik nicht so relevant waren, wie das Thema der Privatheit. Nur als ein Beispiel. Hinzu kommt, die Ethik hat einen großen Vorteil. Sie kann nämlich auch, wenn man sie ernst nimmt, schon von zu Beginn an implementiert werden. Was meine ich damit? Ethics by Design ist ein Ansatz, also Ethik sozusagen von Anfang an bei der Gestaltung und Entwicklung, der im Grunde genommen dann ja tatsächlich nicht im Nachhinein irgendetwas justiert, sondern eben auch schon im Vornherein zusammen mit den, Unternehmen, mit den Forschenden, mit den Technikern sich überlegt, welche Werte haben wir eigentlich, nach welchem Wertehorizont wollen wir auch unser Geschäftsmodell ausrichten. Und damit ist sie eigentlich sogar vor dem Technologischen geschaltet und würde diesen Prozess auch begleiten.
Sie haben ja gerade an einer Publikation gearbeitet, Startup with Ethics. Und das ist ja wirklich ein ganz konkretes Workbook, das Startups unterstützt dabei, Ethik von vornherein in dieses Unternehmen ja zu verankern und zu implementieren. Können Sie das mal kurz vorstellen? Sie haben da ja sehr viele Umfragen gemacht und sind dann darauf gekommen. Können Sie kurz erklären, wie das funktioniert?
Wir haben im Auftrag der Bayerischen Landesmedienzentrale eben dieses Forschungsprojekt durchgeführt. Wir haben mit sehr vielen Startups, insbesondere eben auch aus dem Bereich der Medienbranche, Workshops, Einzelinterviews, hier vor allen Dingen narrative Interviews durchgeführt, wobei dann eben auch die Startups von ihren Konflikten und Problemen uns erzählt haben, die im Grunde genommen tatsächlich sehr oft eben ethischer Natur sind. Aber sie haben uns auch von Konflikten erzählt, zum Beispiel intern im Team. Nach was für Kriterien sollen sie sich denn eigentlich bezahlen? Nach Leistung, nach Zeit oder Value Impact, wie man das so schön nennt. Natürlich haben die auch Konflikte in Bezug auf die grundsätzliche Struktur unserer digitalen Infrastruktur, die ja durch die großen Tech-Player, also die GAFAM, wie wir sie nennen, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, natürlich auch schon an eine gewisse Rahmenbedingung mehr oder weniger angedockt sind. Und damit haben sie auch ihre Konflikte. Kurz, die Startups haben sehr deutlich uns gesagt, sie würden gerne eine auch Expertise haben, die sie ganz praktisch und ganz konkret, jetzt nicht auf der theoretisch-wissenschaftlichen Ebene, sondern ganz konkret angeleitet bekommen, wie sie so einen Ethics-by-Design-Prozess durchführen können. Wir haben dann die sogenannte SEC-Methode entwickelt, also die Startup with Ethics Compass. Der Kompass ist die Metapher dafür, dass wir ihnen quasi zeigen, wie sie vorgehen können. Aber das Ziel definieren sie selbst, weil jedes Startup hat natürlich ganz unterschiedliche Konzepte und unterschiedliche Ziele. So, was wir bis jetzt auch schon an Feedbacks bekommen haben, dass es tatsächlich mal ein praktisches Tool ist, was man auch eben Startups zur Verfügung stellen kann und im Übrigen auch für größere Unternehmen anwendbar wäre.
Das ist noch ein schöner Vergleich mit der Schildkröte und dem Hasen. Also dass quasi jetzt, dass man jetzt mehr wahrnimmt, dass die Schildkröte doch immer schon da war oder da ist und die Werte quasi bei Design schon von Anfang an mit in die Unternehmen einfließen lassen will.
Es heißt ja immer so schön, die Frage, die mir immer gestellt wird, ist Ethik nicht innovationshemmend und möglicherweise gegen sozusagen die wirtschaftlichen Erfolge aufgestellt? Aber wenn Sie dann sich so Unternehmen mal genau anschauen, diejenigen, die langfristig auf dem Markt existieren, die machen sich Gedanken über ihr Werteprofil und auch über ethische Fragen und auch Fragen der Nachhaltigkeit. Und ein kleines Beispiel, es gab auf dem Markt eine Puppe, die nannte sich Kyla. Kyla war eine sogenannte smarte Spielzeugpuppe. Die hatte im Unterschied zu anderen auch internetfähigen Puppen, aber keinen Ausschalter, sondern die war immer im Modus des Always On, was zur Folge hatte, dass die tatsächlich von der Bundesnetzagentur als Spionagetool eingeschätzt wurde und weil sie eben die Gespräche der Kinder und der Eltern immer aufzeichnen konnte und an die Hersteller quasi übermittelte. Das ist ja nur ein paar Cent, die hier wahrscheinlich in der Entwicklung es gekostet hätte, wenn man gesagt hätte, okay, es gibt auch einen Ausschalter und ich kann eben verhindern, dass Gespräche aufgezeichnet werden. Also mit dem Endeffekt, die Puppe musste vom Markt verschwinden, die Eltern mussten die Puppe sogar zerstören. Oder ein anderes Beispiel, gerade aktuell, ich weiß nicht, ob Sie von Pinky Gloves schon mal gehört haben. Das war auch ein Startup, das also so rosa Handschuhe entwickelt hat für Frauen und das ist gänzlich gescheitert, weil eben hier gerade nicht die Nutzerinnen und Nutzer mit einbezogen worden sind. Und das ist ja auch ein Ethics by Design-Ansatz, dass man nicht nur von der eigenen Perspektive, wo man ja auch Scheuklappen drauf hat, sondern die verschiedenen Stakeholder, die verschiedenen Beteiligten mit einbezieht. Und das ist im Endeffekt, wenn man so sagen will, unter ökonomischen Gesichtspunkten auch ein USP, also ein Wettbewerbsvorteil.
Ist es wirklich so, dass die Menschen sensibilisiert sind für dieses Thema, dass sie es eben implementieren? Ist die Bereitschaft wirklich da oder rennen wir eben hinterher? Wie würden Sie die Situation gerade einschätzen?
Also für mich ist es schon ersichtlich, dass wir sowas wie eine ethische Trendwende verzeichnen können. Das sieht man daran, dass also schon 2018 gab es eine Befragung der deutschen Unternehmen des Digitalsektors. Und da sind ja Zahlen von über 70%, die gesagt haben, ja, ethische Standards sind wichtig. Also da ist das Bewusstsein schon gänzlichst angekommen. Ich glaube, da ist einfach auch das Problem der Umsetzbarkeit, was hier in der Praxis eben nicht von dem Denken und der Einstellung, sondern wie kann man es tatsächlich auch umsetzen. Das ist, glaube ich, für viele Unternehmen sehr schwierig. Aber Unternehmen agieren natürlich auch nur in Richtung Ethik, wenn von Seiten der Verbraucherinnen und Verbraucher hier eine Nachfrage auch besteht. Das ist wie im Bereich der Bio-Lebensmittel. Wie wichtig ist es mir als Verbraucherinnen und Verbraucher, dass ich meine Privatheit schütze? Wie wichtig ist es mir, dass ich sozusagen auch transparent angezeigt bekomme, was hier im Hintergrund abläuft? Da sind wir aber noch ein bisschen, glaube ich, im Hintertreffen, weil vielen oft noch nicht so ganz klar ist, was eigentlich tatsächlich nicht an der Oberfläche, sondern unter dem Eisberg, wenn man so sagen möchte, tatsächlich passiert und was mit diesen Daten passiert. Man hat so ein mulmiges Gefühl, aber genauere Informationen, das würde ich mal behaupten, das ist noch nicht sehr breit in der Bevölkerung angekommen.
Ist das denn auch quasi dann ein Kennzeichen der sogenannten digitalen Gesellschaft, dass sie eben noch so ein bisschen unentschieden oder auch unwissend zum Teil unterwegs ist? Es gab ja die große heiße Zeit des Silicon Valley und das waren ja viele Firmen, die eben noch, also oftmals ohne viel ethisches Bewusstsein, einfach mal ihre Startups vorangetrieben haben. Und dann kommt der Ethical Turn und in der Gesellschaft kommt das aber alles ein bisschen verzögert vielleicht an. Oder wie schafft man das mit Medienkompetenz oder was ist da das Schlagwort?
Für mich ist es auf verschiedenen Ebenen relevant. Erstmal auf der Ebene natürlich auch der Regulierung. Wir haben ja mit der Datenschutzgrundverordnung, sind wir ja eigentlich vorgeprescht, europaweit sozusagen gesehen. Im Grunde genommen ein Modell, das sich jetzt auch durchaus andere Länder zum Vorbild genommen haben. Und ich glaube, wir müssen es auch in diesem geopolitischen Zusammenhang sehen, dass natürlich Europa auch ein bestimmtes Werteverständnis hat. Und wir sind ja heute auch in dieser Diskussion, dass wir sagen, wir möchten eigentlich schon auch bei der zum Beispiel Entwicklung künstlicher Intelligenz diese nicht rein nach Profitmaximierung ausrichten, sondern wir wollen im Blick haben, dass mit künstlicher Intelligenz wir menschenzentrierte Entwicklungen in den Augenschein nehmen. Sie können sagen, sowas wie eine Art von humaner Digitalisierung. Und diese Werteorientierung, ich glaube, das ist das, was uns letztendlich auch langfristig auszeichnen könnte, indem wir uns eben auch ein Stück weit abgrenzen von diesem Silicon Valley oder dem chinesischen Modell, was sehr, sehr stark auf Überwachung und Überwachungskapitalismus ausgerichtet ist. Und wenn wir hier was entgegenstellen können, dann kann das durchaus eine Sogwirkung haben. Das ist die eine Seite, also auf der Regulierungsebene. Und wenn Sie sich überlegen, das Image der sogenannten großen Tech-Unternehmen leidet ja gerade massiv im Unterschied zu vor, ich sage es mal, 10 Jahren, wo alle neu euphorisiert waren von diesen Unternehmen, sehen wir momentan, dass sie so groß geworden sind und eine solche Macht erhalten haben, wie es in der Menschheitsgeschichte noch niemals Unternehmen hatten, wenn man davon ausgeht, was sie an Wissen haben und was sie auch an politischer Macht haben letztendlich, indem sie zum Beispiel Wahlen mit beeinflussen können. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es nach wie vor auch in vielen Bereichen, wir haben zum Beispiel auch gerade ein Handbuch für Meinungsbildungskompetenz und Informationskompetenz rausgegeben, dass es doch erschreckend ist, wie wenig kompetent wir immer noch in diesem Bereich sind. Und wenn Sie sich die aktuelle PISA-Studie wieder anschauen, wo es ja auch um die Frage der Lesekompetenz, des Textverständnisses geht, wo also Jugendliche oder Schülerinnen und Schüler sich schwer tun, eine Meinung von einer Information oder einer gefakten Information zu unterscheiden, dann glaube ich, haben wir schon einen erhöhten Nachholungsbedarf in Bezug auf Wissensvermittlung.
Vielleicht gehen wir mal direkt in so einen Wert rein. Warum ist denn Privatheit so wichtig? Wenn viele Menschen gar nicht wissen eigentlich, warum das so wertvoll ist, vielleicht erklären Sie es uns einfach kurz.
Vielleicht sollte man einfach sich nochmal überlegen, was ist denn eigentlich Privatheit? Ja? Privatheit definiere ich immer so, dass es sich ja eigentlich um ein räumliches Phänomen mit einer Grenze im lokalen und auch im übertragenen Sinne handelt. Also das heißt, wenn man Privatheit noch mit dem Begriff der Privatsphäre assoziiert, dann wird es eigentlich noch deutlicher. Privatheit bedeutet eigentlich, dass ich kontrollieren kann, wer die Grenze zu meinem Haus oder zu meinen privaten Daten oder zu meinen privaten Entscheidungs- und Handlungsräumen überschreiten darf und wer nicht. Also wenn man das jetzt im informationellen Sinn sieht, Privatheit, dann könnte man sagen, Privatheit bedeutet, dass ich kontrollieren kann, wer was in welchem Zusammenhang über mich weiß. Und da sehen Sie schon, dass es hier im Grunde genommen letztendlich auch die Frage der Autonomie und Freiheit geht. Dass ich also selbstbestimmt sagen kann, wen ich reinlasse, wem ich meine privaten Gedanken zukommen lasse, auch vielleicht meine intimen Gedanken zukommen lasse und wem nicht. Und Privatheit ist deshalb so wichtig, weil es einfach ein geschützter Raum ist, in dem ich mit anderen Menschen kommunizieren kann. Aber auch, weil es eben mich befähigt, in meinen Entscheidungen frei zu halten. Schauen Sie, heute ist es doch so, dadurch, dass wir immer mehr Daten preisgegeben haben, werden wir auch immer besser bewertbar. Und das kann sich bei verschiedensten Dingen zeigen. Wenn Sie heute ein Produkt im Netz bestellen oder eine Flugreise, dann kann es durchaus sein, dass Sie ganz unterschiedliche, also Sie und ich, dass wir unterschiedliche Preise angezeigt bekommen. Das nennt man Dynamic Pricing. Ja? Je nachdem, welchen Stadtteil Sie vielleicht wohnen, welches Gerät Sie haben, ob Apple oder Android-Geräte, können Sie anders klassifiziert werden. Hat ganz konkrete Folgen. Also Sie müssen vielleicht mehr zahlen als der andere. Oder Sie wollen sich um einen Kredit bewerben oder eine Versicherung oder es geht um Prämien. Wir sind Gott sei Dank in Deutschland noch relativ hier abgesichert, auch unter Rechtslagen, gerade wenn es zum Beispiel auch um Datenerfassung in Ihrem Job geht. Aber natürlich stellt sich die Frage, an wen gelangen diese Daten und was wird an Schindluder mit diesen Daten betrieben? Abgesehen dann noch von irgendwelchen kriminellen Aktivitäten, die es ja hier auch gibt. Ich glaube, das ist schon eine völlig andere Situation, als wir sie vor 20 Jahren hatten.
Ich glaube auch tatsächlich, dass die Geschwindigkeit einfach so enorm ist. Also eben Beispiel Gesichtserkennung für Bewerbungsgespräche. Das sind Tools, die einfach schon eingesetzt werden. Es gibt keine Regulierung dafür derzeit, sondern es wird einfach damit experimentiert. Wo können wir so eine Diskussion auch in der Gesellschaft anstoßen? Mein Eindruck ist immer, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass es eben so abstrakt im Hintergrund läuft, dass wir wirklich diese konkreten Beispiele brauchen, um überhaupt zu erklären, was im Hintergrund technisch möglich ist und schon passiert, um dann überhaupt diese Wahrnehmung zu schärfen dafür, wo eben möglicherweise Privatheit anfängt oder nicht.
Genau, und das betrifft ja auch jeden. Also weil Sie gerade gesagt haben, Gesichtserkennung, also dieses Face Analytics, damit haben wir uns ja auch beschäftigt. Das ist natürlich ein Sektor, der mehr und mehr Bedeutung gewinnt. Auch gerade zum Beispiel, wenn es darum geht, jemanden einzustellen. Es gab ja vor kurzem dieses schöne Experiment, wo Redakteuren und Redakteure des Bayerischen Rundfunks wo ein Tool mal genauer untersucht haben, was eben aber auch schon eingesetzt wird. Also wenn Sie sich heute irgendwo auf einen Job bewerben und dann werden Sie eventuell zuerst mal mit so einer künstlichen Intelligenz konfrontiert, indem Sie also ein Video von sich anfertigen und das wird dann ausgewertet. Und dann kam doch da tatsächlich heraus, dass wenn Sie eine Brille tragen, die in Ihrem psychologischen Profil negativer eingeschätzt worden sind als ohne oder wenn Sie im Hintergrund keinen weißen Hintergrund hatten, sondern ein Bücherregal, gab es unterschiedliche Bewertungen hinsichtlich Ihrer, ja, ich sag's mal, Offenheit, also Ihrer, sage ich mal, neurotischen Veranlagung und so weiter und so fort. Das heißt, diese Bewertungskriterien sind für Sie kaum in irgendeiner Form kontrollierbar oder steuerbar. Man kann natürlich wieder versuchen, diese Maschine auszutricksen, aber auch da müssen Sie dann schon sehr versiert sein und das System kennen, um das zu machen. Das heißt, wir werden hier vielleicht auch noch mehr Klüfte bekommen. Und gerade im Bereich Bildungsklüfte, wenn Sie sich überlegen, dass natürlich diejenigen, die sich mit den Technologien besser auskennen und auch vielleicht trickreich sind, sich natürlich besser schützen können oder besser durchlavieren können als solche, die davon keine Ahnung haben. Und ich glaube, wir müssen hier auch schauen, dass hier Gesellschaft nicht noch mehr auseinanderdriftet in der Anwendung von solchen Technologien. Es ist nicht nur das Gesicht, es ist auch ihre Stimme. Genügend Firmen nutzen auch schon die Auswertung von KI, um ein psychologisches Profil oder Persönlichkeitsprofil anzufertigen, auf der Grundlage, wie sie reden und nicht nur, was sie sagen, sondern wie sie es sagen.
Was raten Sie denn Ihren Studentinnen und Studenten? Was für konkrete Empfehlungen geben Sie ihnen im Blick auf, wenn sie jetzt eben in einen Beruf kommen und berufstätig werden, gibt es da etwas, was Sie ihnen wirklich mit auf den Weg geben oder geben möchten?
Ja gut, also wir beschäftigen uns ja zum Beispiel auch mit künstlicher Intelligenz und letztendlich ethischen Fragen, wie soll das in Zukunft gestaltet werden? Soll man zum Beispiel künstliche Intelligenz sehr stark vermenschlichen, im Sinne von, dass sie menschenähnlich wird? Hier sensibilisiere ich sehr stark, weil ich der Meinung bin, das sollten wir nicht tun, weil wir falsche Erwartungen wecken. Die Frage auch der Transparenz, zum Beispiel, dass KI letztendlich auch immer als solche erkennbar sein muss. Also wenn ich zukünftig mit einem Callsender verbunden bin und nicht weiß, ob das jetzt, weil sie immer perfekter wird, ob das jetzt ein Mensch ist oder nicht, dann ist das aus meiner Sicht her ethisch nicht in Ordnung. Wir brauchen diese Transparenz, dass wir wissen, ob wir mit einer Maschine oder mit einem Menschen kommunizieren, zum Beispiel. Aber natürlich auch, dass sie eine Haltung für sich entwickeln. Eine Haltung, wo es dann nicht darum geht, ihnen jetzt nur rein, sag mal, Faktenwissen zu vermitteln, sondern dass sie für sich erkennen, wie möchten Sie denn sozusagen sich selbst verhalten? Haltung heißt ja auch eben Verhalten und nicht nur irgendeine Einstellung oder eine Meinung zu haben. Haltung zeigt sich immer erst im Verhalten. Da, glaube ich, sind die schon relativ versiert mittlerweile, dass sie auch sehr genau wissen, wie sie sich im Netz präsentieren, dass sie auch wissen, dass Bilder, wenn sie denn mal drin sind, vielleicht auch Jahre später wieder erscheinen, wo sie sich aber völlig verändert haben und Dinge sagen und behaupten, die sie dann ja vielleicht in 10 Jahren so nicht mehr sagen würden. Also die schon in der Lage sind, und ich glaube auch einige Jugendliche, sowas wie Identitätsmanagement zu machen. Aber auch hier zeigen sich wieder Bildungsklüfte. Desto näher und desto mehr hier auch an Wissen vorhanden ist, desto, ich sag's mal, versierter ist der Umgang mit digitalen Technologien.
Ein Thema, was da auch reingehört zu den Jugendlichen, ist ja das Thema Gewalt. Wie schätzen Sie denn die Gefahren da ein? Also auch die Medienkompetenz der Kinder, damit umzugehen, mit Cybermobbing, mit Hate Speech, mit Gewaltdarstellungen?
Naja, das ist ja ein bisschen tragisch, die Geschichte im Grunde genommen. Weil wenn Sie von ausgehen, dass Kinder und Jugendliche, die also eigentlich nichts anderes mehr kennengelernt haben als den digitalen Kosmos, dass die eigentlich denken, das muss so sein, ja, so wie der funktioniert. Gerade wenn wir uns die sozialen Medien anschauen, die geben ja vor, wie wir kommunizieren können und dürfen. Die geben auch vor, dass man eigentlich erwartet, man muss was von sich preisgeben. Das heißt, man muss was ins Netz stellen. Das verursacht aber dann wieder auf der anderen Seite, dass sich im Grunde genommen, man in irgendeiner Form zeigt und damit natürlich auch verwundbar wird für, es muss noch nicht mal Mobbing sein, aber dass man lächerlich gemacht wird oder dass man belästigt wird. Hinzu kommt, dass natürlich gerade bei Cybermobbing im Unterschied zum analogen Mobbing, das ist ja auch das Anywhere, Anytime, also zu jedem Ort, an jeder Zeit passieren kann. Das war früher auch nicht so. Das war meistens auf dem Weg zur Schule oder vielleicht in der Schule. Heute ist es auch, wenn die Kinder wieder zu Hause sind, ein Thema, weil sie ja weiterhin erreichbar sind. Und insofern ist diese Dimension natürlich schon eine viel größere als in der vordigitalen Zeit. Nun, was ist meines Erachtens hier wichtig? Ich glaube, wir müssen hier auch nochmal verstärkt darauf hinschauen, dass natürlich durch die digitalen Medien oftmals eine Distanz mit den Menschen passiert. Also wenn ich mit jemandem face-to-face gegenüberstehe, dann A, kann der ja, sich vielleicht auch besser wehren und B, ich bekomme aber auch mit, was ich mache, also was das für Folgen hat. Wenn ich zum Beispiel einen unbedarften Satz sage, dann sehe ich vielleicht gleich beim anderen, oh, der hat das missverstanden, fühlt sich verletzt oder so. Aber im Netz merke ich das nicht sofort. Ja? Also die Missverständnisse sind viel schneller gegeben. Und daraus können sich dann eben auch, ich sag's mal, gewisse Dynamiken entwickeln, das eine. Das zweite, dass diese, sagen wir mal, Kommunikation auch Kinder oder Jugendliche zu einer empathischen Kurzsichtigkeit veranlassen kann. Dass sie also eben hier nicht mehr Empathie und dieses sich überlegen, was mache ich mit dem anderen, wenn ich ihm jetzt da hier vielleicht so einen blöden Spruch hinschreibe. Da müssen wir, glaube ich, schon dagegen steuern. Und ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber wir hatten auch vor kurzem ein Forschungsprojekt, das nannte sich Prädisiko, ist auch im Netz noch zu finden. Da geht es hier also um letztendlich Prävention. Wie kann man es schaffen, schon im Vorfeld, nicht erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, hier eben auch gegen Gewalt vorzugehen. Und hier war auch eine große Erkenntnis im Rahmen des Forschungsprojekts, dass man durchaus auch mit Geschichten arbeiten kann, also auch mit Videos, die sensibilisieren für diese Verwundbarkeit und aber auch aufzeigen, was es für alternative Handlungsmöglichkeiten gibt. Und jetzt kommt's. Nicht in Bezug auf die Täter oder Täterinnen, sondern vor allen Dingen in Bezug auf die Bystander. Die, die das mitkriegen, wenn hier was passiert. Weil das ist die entscheidende Masse. Die kann den Täter im Grunde genommen isolieren oder sie kann ihm sogar noch unterstützen, indem sie nichts tut. Also es geht gerade bei diesen Cybermobbing-Phänomenen darum, diejenigen zu erreichen, die das Ganze mitverfolgen, aber möglicherweise nicht einschreiten und dadurch das Ganze laufen lassen. Die muss man erreichen und dazu veranlassen, dass sie sich dagegen stellen. Und deshalb haben wir ja auch so Projekte wie zum Beispiel die 10 Gebote der digitalen Ethik, wo es eben genau darum geht, hier auch dafür einen Impuls zu geben, also zu sensibilisieren.
Das heißt, man muss diese kritische Masse eigentlich wirklich dazu bekommen, medienkompetent zu werden, anhand ihrer Gebote für digitale Ethik. dass die beherzigt werden. Wie funktioniert es mit der Narrativität? Also welche Geschichten werden da erzählt?
Bei dem Projekt Die 10 Gebote der digitalen Ethik, da war es ja so, es war ja ein Projekt mit Masterstudierenden und mit der Selbstschutzplattform Newport, wo also Medienscouts ja mehr oder weniger schon viel Erfahrung auch gesammelt haben, wie Arbeit mit Jugendlichen funktioniert. Da war es eben so, dass wir gesagt haben, die Gebote als solches, die sind wichtig, aber es ist noch wichtiger zu zeigen, in welchen Alltagssituationen so ein Gebot greifen kann. Und deshalb haben wir uns also hingesetzt mit den Studierenden und haben überlegt, welche Geschichten können wir erzählen. Und es hat also wirklich über ein Jahr gedauert, wirklich die richtigen Geschichten zu finden. Und wir haben gerade sogar nochmal einen Relaunch gemacht, also nochmal die Geschichten abgedatet, nochmal erneuert, weil sich ja auch immer noch zu viel ändert. Und in diesen Geschichten ist es oftmals ganz einfach. Ein einfaches Beispiel, wo zeigt, wenn es darum geht, bilde dir deine Meinung und schau auch mal genauer auf die Quellen. Da haben wir dann so eine Figur wie Max. Max möchte gerne nach Südamerika und er erfährt aber, okay, da müsste er sich eigentlich gegen Gelbfieber impfen. Na, jetzt hat er aber vor kurzem auf YouTube gesehen, da würde irgendein Arzt sagen, naja, wenn man sich dagegen Gelbfieber impft, dann hat man große Nebenwirkungen und würde autistisch werden und was weiß ich nicht. Ja, und das nimmt der ernst, der Max, und erzählt es auch in seiner Klasse und plötzlich glauben sehr viele, naja, also man darf sich da nicht impfen. Nur der Freund von Max ist anderer Meinung und recherchiert und sucht alles, was er ihm an Wissen quasi bringen kann, sodass das andere quasi als Fake ersichtlich wird. Und Max ist am Ende froh und glücklich, dass er also so einen Freund hat, der ihn hier mehr oder weniger auf die Spur gebracht hat. Das ist eine ganz simple Geschichte. Aber anhand dieser Geschichte kann man verschiedene Reflexionsfragen stellen. Nämlich zum Beispiel, warum glaubt Max eigentlich diesem YouTube-Video? Und warum ist es wichtig, dass man eben auch an Wahrheit oder nach Wahrheit weitersucht? Und wie könnte man eben auch so einen Freund wie Max, wäre man vielleicht auch mal selber in so einer Lage und was würde man tun? Also es geht immer wieder um auch diese Rückkopplung an die eigene Lebenssituation.
Wenn Sie in die Zukunft schauen, blicken Sie da sehr optimistisch oder pessimistisch hinein? Mein Eindruck ist, dass Sie eben ja ganz stark wirklich auch den Weg suchen, das in die Gesellschaft zu integrieren anhand von Methoden und Modellen. Mich würde so Ihre Perspektive auf die nächsten Jahre interessieren. Was glauben Sie, was passiert und wie stehen Sie dazu?
Na, wenn ich jetzt nochmal von den Narrativen, von den Erzählungen komme, da haben wir zwei große ja im Grunde genommen. Einerseits quasi Digitalisierung und künstliche Intelligenz, das ist der heilige Gral. Damit können wir alle Probleme lösen. Wir brauchen jetzt einfach noch mehr Fortschritt in diesem Bereich. Und die anderen, das ist dann so die Erzählungen der Büchse der Pandora im Sinne von, nein, aber wir haben Arbeitsplatzverlust, wir haben es mit Ängsten zu tun und so weiter. Wir können möglicherweise die Maschinen irgendwann nicht mehr beherrschen. Gut, und jetzt haben wir also diese zwei Metanarrative, die im Grunde genommen in allen Diskursen über Digitalisierung latent eine Rolle spielen. Und ich glaube, wir bräuchten aber eine alternative Version. Die ist meines Erachtens das, was man mit Aristoteles den goldenen Mittelweg beschreiben kann. Ich nenne es mal den goldenen digitalen Mittelweg, also die Theorie der Mitte. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Wir müssen versuchen, wieder mehr auch gestalten zu können. Wir brauchen auch bestimmte Befähigungen, mit diesen digitalen Technologien umzugehen. Also deshalb bin ich eigentlich schon optimistisch. Wir sind jetzt halt gerade in der Phase, wo wir sehr viel lernen müssen, aber auch das kann rasant schnell gehen. Also zum Beispiel diese ständige Erreichbarkeit, das ist doch für viele Menschen ganz furchtbar. Also müssen wir eigentlich sowas wie Resilienz entwickeln. Wie schaffen wir es so, unseren Alltag zu organisieren und diese Technologien, dass wir nicht so unter Stress geraten? Weil das ist auch noch so ein Ergebnis, was wir gerade in einem Digital Dialog 21 Forschungsprojekt haben, wo wir auch Bürgerinnen und Bürger befragt haben, wie sie den digitalen Wandel erleben, dass es dort so ist, dass alle und aus allen Milieus, ob es den Handwerker, Lehrerin betrifft oder den Geschäftsmann, im privaten Bereich wird die Digitalisierung eher als Fluch, aber im beruflichen Bereich eher als Segen empfunden. Und ich glaube, auch da müssen wir schauen, dass wir das ein bisschen mehr austarieren können.
Gibt es noch ein Thema, wo Sie sagen, so, das ist Ihnen ein Anliegen, das ist wirklich was, das möchten Sie mitgeben zu diesem Thema digitale Ethik? Was ist Ihnen wichtig?
Es sind so viele Dinge, dass mir es immer schwerfällt, jetzt klar eins da rauszupicken. Aber ich glaube, es ist mir schon wichtig, dass wir für uns auch Verantwortung sehen. Also Verantwortung in dem Sinne, dass natürlich auch durch das eigene Handeln man schon einiges gestalten kann, wie man sich eben auch im Netz verhält. Und indem man zum Beispiel auch bestimmte Dinge ins Netz stellt, sich schon überlegt, was man da veröffentlicht. Oder wenn wir gerade an diese gesamte Corona-Situation momentan denken, wo doch auch sehr viel Emotionalisierung ist und auch sich die Fronten immer mehr zuspitzen, dass wir hier doch wieder versuchen, auch ein bisschen mehr in einen nie mehr Schlagabtausch zu kommen, sondern eigentlich in einen Dialog zu kommen, dass wir wieder lernen, was es heißt, Argumente auszutauschen und nicht dann irgendwelche, wenn irgendjemand also sagt, naja, die Haltung haben wir ja auch im Sinne von, ja, also Corona gibt es nicht oder das ist alles mehr oder weniger eine Geschichte des Staates, dass diese Leute eben schon noch so weit bereit sind, auch in Dialog zu treten. Das ist wichtig und nicht einfach sagen, na, so ist es halt. Aber wir müssen natürlich diesen Menschen auch zuhören. Es ist nicht nur das Geschichten erzählen, es ist auch wichtig, Menschen zuzuhören. Das gehört zum Dialog dazu. Und ich glaube, diese Befähigung, die müssten wir auch viel mehr wieder in Bildungseinrichtungen fördern. Also letztendlich das Zuhören können und auch wirklich miteinander argumentieren können, weil das sehe ich momentan nicht mehr so stark ausgeprägt.
Aber Sie sind optimistisch, dass auch also dieser individualethische Ansatz, dass quasi jeder für sich da auch wieder hingeführt werden kann, dass man quasi wieder was lernt, also dieses Zuhören, was man ja eigentlich schon mal besser konnte vielleicht.
Nun, wir sind eine Gesellschaft, in der Individualität eine sehr große Rolle spielt. Im Unterschied vielleicht zu anderen Gesellschaften, die doch eher vom, ich sag's mal, wenn Sie nach China oder asiatischen Ländern gucken, die eher vom Ganzen aus denken. Für uns ist es das Individuelle. Und deshalb, glaube ich, ist die individualethische Perspektive eine ganz wichtige, die man nicht außen vor lassen sollte.
Liebe Frau Grimm, vielen herzlichen Dank. Ich fand das ein sehr anregendes Gespräch. Und ich glaube, wir sind damit sehr gut weitergekommen in unserem Thema.
Das freut mich. Vielen Dank auch für das Gespräch.
Ethik digital. Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ein Podcast von sonntagsblatt.de und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.